Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde mit dem Wochenspruch, der über dieser Woche steht. Ein Wort von Paulus aus 2. Timotheus 1, Vers 10. Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Herzlich willkommen heiße ich auch Schwester Karin Rudis, die uns heute die Botschaft weitergeben wird. Schön, dass du da bist. Zuvor möchte ich aber wie an den vergangenen Sonntagen auch schon wieder einige Dinge in Erinnerung bringen, wo wir sie bitten, dass sie sie beachten. Als allererstes habe ich mir heute aufgeschrieben, bitte melden Sie sich zur Bibelstunde an. Es ist immer ab Montag möglich für den kommenden Sonntag. Wir sind heute in der traurigen Situation, dass wir 54 Anmeldungen hatten. Wir haben 54 Plätze, die wir hier vergeben dürfen. Und wenn unangemeldete Besucher kommen, müssen wir sie wieder nach Hause schicken. Wir dürfen es leider nicht. Wir dürfen nicht irgendwo einen Notplatz errichten. Und es wäre uns eine ganz große Hilfe, wenn jemand weiß, dass ein Angemeldeter nicht mitkommt oder nicht kommen kann, wäre es auch ganz prima. Sie würden kurz anrufen und sagen, der und der kommt nicht. Dass wir wissen, es ist wieder ein Platz frei geworden. Wir haben leider nur 54 genehmigte Plätze. Das Wetter wird kühler, wir können auch nicht draußen sitzen. Zu Ihrer Sicherheit, aber das ist inzwischen, glaube ich, schon ganz vertraut, sind wir dankbar, wenn Sie mit Mundschutz kommen, den dürfen Sie dann am Sitzplatz auch ablegen, aber zum Singen wieder unbedingt anziehen. Und wenn Sie erkältet sind oder die Anzeichen einer Erkältung haben, möchten wir Sie auch bitten, nicht zur Bibelstunde zu kommen. Eine Freude ist uns, dass wieder Kindertreff während der Bibelstunde stattfinden kann. Die Kinder werden sich, wenn möglich, im Freien treffen. Gemeinsamer Treffpunkt ist in der nächsten Zeit noch das Volleyballfeld, das Netz auf der Wiese. Also wenn Sie vom Parkplatz kommen, laufen Sie eigentlich direkt dran vorbei. Die Kinder brauchen wettergemäße Kleidung und feste Schuhe. Und es sollte auch ein Elternteil zum gemeinsamen Treffpunkt am Anfang kommen, weil wir aufgrund der Corona-Verordnung auch Kontaktdaten und die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten brauchen. Damit möchte ich es jetzt einfach bewenden lassen.
Vielen Dank. Ich möchte Sie auch noch ganz herzlich begrüßen. Es ist für mich schon ein wenig ungewohnt. Ich erlebe es jetzt zum ersten Mal so. Aber Sie haben es ja schon öfter erlebt, denke ich. Ich begrüße Sie und ich wünsche uns eine Bibelstunde unter offenem Himmel. Ich möchte gern beten zuvor. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier gegenwärtig bist, so wie du es uns zugesagt hast. Dass du redest, dass du weißt, was wir brauchen. Dass du unsere Situation kennst und siehst und hineinsprichst. Herr, wir möchten dich erleben heute. Begegne du uns und nimm alles Hindernde und Eigene weg. Rede du selber und segne du uns. Amen. Ja, mein Thema, Glaube im Härtetest. Glaube im Härtetest. Getestet wird ja eigentlich nur was Wichtiges, was Wertvolles. Und es ist interessant, dass Gott mein Glaube sehr wichtig ist. Und dass er diesen Glauben bei jedem von uns testet. Aber getestet wird nur, oder man testet nur etwas, wenn man weiß, der könnte den Test auch bestehen. Gott wird uns nie in Situationen hineinbringen, wo wir untergehen müssten. Das ist mal als Vorbemerkung. Ich habe bei Arno Backhaus, der hat ja so freche Sprüche, der hat mal gesagt, wenn der Glaube zur Gewohnheit wird, nein, stopp, es gibt Christen, die in ihrem Glauben, in ihrem Leben glauben, und es gibt Christen, die ihren Glauben leben. Christen, die in ihrem Leben glauben, ich denke, da gehören wir alle dazu. Aber gehören wir auch zu denen, die ihren Glauben leben? Und er sagte dann nochmal so einen Spruch, wenn der Glaube zur Gewohnheit wird, kann das Christsein nur gewöhnlich sein. Ein bisschen hart. Und meine Frage an Sie heute, ist Gott für Sie real? Leben Sie aktuell mit ihm, mit Gott, dem Vater Jesu Christi? Oder wir können auch direkt fragen, leben Sie mit Jesus Christus selbst? Haben Sie mit ihm heute schon gesprochen? Haben Sie Audienz gehabt? Ist Gott für Sie real? Es gibt Zeiten in unserem Leben, da scheint Gott nicht mehr so real. Da scheint er eher sehr weit weg zu sein. Und ich denke, das hat auch jeder von uns schon erlebt. Der Alltag und das Überleben nehmen uns so in Beschlag, dass wir für anderes nicht mehr offen sind. Glaube ist nicht verfügbar. Glaube kann ich nicht wie meine Bibel einfach in die Tasche stecken und dann habe ich's. Glaube, die Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, kann stark angegriffen, hinterfragt und geprüft werden. Für einen Bauernsohn aus Manasse war der Gott seiner Vorväter auch sehr weit weg. Vermutlich hatten seine Großeltern noch von ihm erzählt, aber der eigene Vater verehrte den Baal und die Astarte, die kanaanitischen Götter. Und dann erlebten sie seit 7 Jahren jeweils zur Erntezeit, überfielen die Midianiter mit ihren Kamelen das Land. Sie kamen wie ein riesiger Heuschreckenschwarm, luden alles Essbare auf und verschwanden bis zur nächsten Ernte. Seit 7 Jahren, Jahr um Jahr. So verarmte das Volk. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich Schlupfwinkel und Höhlen in den Bergen zu suchen, wenn die Midianiter kamen. Kamen sie zurück, war es wie nach einer Heuschreckenplage, alles leer gefressen. Die Lage des Volkes war inzwischen so verzweifelt, dass sie sich plötzlich an den Gott ihrer Väter erinnerten, zu ihm um Hilfe schrien. Sie hatten ihn erlebt, ja, die Väter, die Vorväter. Aber jede Generation fast hatte sich immer wieder abgewendet. Die kanaanitischen Götter, die waren sichtbar, die waren greifbar. Aber sie hatten ihnen keine Hilfe gebracht, im Gegenteil. Es war immer schlimmer geworden. Ob jetzt Jahwe, der Gott ihrer Väter, sie noch erretten würde? ob er helfen könnte. Und das Eigenartige ist, dass viele bezeugen können, Gott hört, wenn wir rufen. Gott hört, wenn ich mit ihm rede. Da kam der Engel des Herrn zu Gideon. Der schlug gerade frustriert und mutlos das Korn in einer Kelter. Und er fragte sich, warum? Warum dieses Elend? Wo waren all die Wunder, von denen die Väter erzählt hatten? Gott hatte sie doch im Stich gelassen, sich von ihnen abgewendet und sie in die Hand der Midianiter gegeben. Der Engel des Herrn, das war nicht irgendein Gottesbote. Es war Jesus Christus im Alten Testament. Da können Sie Ihre Bibel mal drauf untersuchen. Immer wenn es heißt, der Engel des Herrn. Jesus Christus im Alten Testament, Gott selbst. Er sprach mit Gideon und er berief ihn. Geh hin, in dieser deiner Kraft. Gideon fühlte keine Kraft, im Gegenteil. Rette Israel aus der Hand Midians. Wissen Sie, das ist ganz seltsam. Wenn ich anfange, mit Gott zu reden, dann kann es sein, dass Gott auch mit mir spricht und dass Gott mir einen Auftrag gibt, den ich mir selber nie aussuchen würde. Rette Israel. Und Gott redete weiter und sagte, ja, ich sende dich. Ich sende dich. Gideon erbittet sich ein Zeichen. Und die Mahlzeit, die er zubereitet, nimmt der Engel des Herrn als Opfergabe, als Brandopfer an. Und der Felsen wird zum Altar. Und nun realisiert Gideon erst, dass Gott selbst mit ihm gesprochen hatte. Es ergreift ihn ein tiefes Erschrecken. Aber da spricht der Herr wieder zu ihm. Antwortet ihm mit dem Friedensgruß. Gottes Kommen bringt Frieden. Das muss Gideon jetzt realisieren. Gott will Frieden für ihn und auch für sein Volk. Und dann kommt der erste Auftrag. Etwas, wo Gideon sicher zutiefst erschrak. Gott forderte von ihm, reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar und opfere. Wir können nur ahnen, was das für Gideon bedeutete. Aber für Gott war es wichtig, bevor Gideon sein Volk von den Feinden befreien kann, muss er selber klar und deutlich mit dem Götzendienst brechen. Er selber und dann auch seine Familie. Gideon wagt es. Er wagt es nicht am Tag. Bei Nacht geht er mit 10 Knechten und 2 Stieren und reißt den Baalsaltar nieder und opfert auf dem neuen Altar, so wie es der Herr befohlen hat. Am nächsten Morgen ist der Ärger der Bevölkerung groß. Sie sehen die Bescherung. Und sie ahnen, dass es Gideon war. Sie wollen Gideon töten. Sie fordern den Vater Gideons, Joasch, auf: Gib deinen Sohn heraus. Aber der Mut des Sohnes gibt auch dem Vater Mut, sich jetzt gegen den Götzendienst zu stellen. Er tritt ihnen entgegen und sagt: Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selber rächen, weil man seinen Altar niedergerissen hat. Man nannte Gideon von da ab Jerub-Baal. Das heißt, Baal möge gegen ihn Anklage erheben, oder eigentlich noch besser, der Herausforderer Baals. Und die Leute warteten und dachten: Jetzt, Baal muss sich doch rächen an diesem Gideon. Aber nichts geschieht. Aber es kommt eine andere erschreckende Nachricht. Die Feinde sind da. Ganz Midian, Amalek und die Söhne des Ostens, die Nomaden der syrischen Wüste, sie lagern sich schon im Tal Jezreel, mitten in Israel. Was tun? Gott lässt Gideon nicht im Stich. Und dann heißt es im biblischen Text: Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Der Geist des Herrn umkleidete ihn. Nicht Angst erfüllte ihn. Gottes Kraft erfüllte ihn. Und Gideon wagt die Mobilmachung seines Volkes. Zuerst dies seiner eigenen Sippe, dann sein eigener Stamm, dann schließlich auch die mitbetroffene Nachbarstämme. 32.000 Männer folgen seinem Aufruf. Und doch, der Geist Gottes umkleidete ihn, aber Gideon war kein Supermann, der jetzt dachte: Das schaffen wir. Er brauchte eine Glaubensstärkung. Er bittet Gott zweimal um ein Zeichen. Sie wissen die Geschichte mit dem Vlies. Mal soll es trocken sein, mal soll es nass sein. Und das Eigenartige: Gott geht auf seine Bitte ein. Gott gibt ihm die Zeichen. Glaubensstärkung. Ja, aber da waren die Midianiter. Zum achten Mal waren sie jetzt während der Erntezeit ins Land eingefallen. Und das waren nicht nur 32.000, sondern 135.000 Feinde im Tal von Jezreel. Ob sie mit Widerstand rechneten? Und doch, das wusste Gideon, es wird in diesem Jahr anders sein. Durch Gottes Geist bevollmächtigt, wagte er es, gegen Midian zu marschieren. Und bei Anbruch des Tages schlugen er und seine Männer ihr erstes Feldlager auf an der Quelle Harod. Es befindet sich jenseits der Ebene Jezreel. Und im klaren Morgenlicht konnte man gut über die fruchtbare Ebene blicken und die geballten Truppen des Feindes in der Ferne sehen. Ein bedrohlicher Anblick. Schrecklich genug, dass Gideons unausgebildete Männer zitterten. 32.000 Israeliten gegenüber 135.000 Midianiter. Und auch der Name der Quelle war beunruhigend. Harod bedeutet zittern, beben. Die Aussichten waren wirklich furchterregend. Wie sollten sie gegen die auf Kamele reitenden Truppen zu Fuß kämpfen? Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit verbreitete sich unter ihnen und die Angst sprang wie eine ansteckende Krankheit von Mann zu Mann. Gott hatte gewusst, dass es so kommen würde. Diese furchtsamen Männer konnten nur das Bedrohliche sehen. Ihre ganze Aufmerksamkeit war auf den Feind gerichtet. Kennen wir das nicht auch? Dass wir nur noch die Berge sehen, nur noch das, was wir zu bewältigen haben und was wir nicht bewältigen können. Der Blick nur noch auf den Feind gerichtet, nicht auf Gott, der sie zum Sieg führen wollte. Sie hatten sich zwar gemeldet, als Gideon rief, doch jetzt, als sie dem Feind gegenüberstehen, zeigt sich, dass sie zu wenig Glauben haben. Was tun? Gott spricht und er sagt, wer furchtsam ist und verzagt, der, ja, der kehre um. Da gibt es keinen Appell, jetzt nehmt euch mal zusammen, jetzt richtet mal euren Blick woanders hin, sondern Gottes Gebot lautet, wer furchtsam ist, wer Angst hat, der geht nach Hause. Und das knüpft an das Kriegsgesetz an, das ihnen Gott damals in der Wüste gegeben hatte. Da heißt es in 5. Mose 20, die Oberen sollen zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück. Warum? Damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Furcht und Angst ist ansteckend. Wer Furcht hat, darf nach Hause gehen. Ich weiß nicht, wie Gideon dachte, ob er tief atmete und dann überlegte, was würden sie tun? 32.000 Israeliten hatte er. Und jetzt erlebt er, wie einer nach dem anderen sich aus der Menge löste und ging. 22.000 kehrten um. Übrig blieben nur 10.000 Männer. Schreckend. Aber Gott sprach weiter. Dein Heer ist immer noch zu groß. Führe die Männer ans Wasser hinunter, dort will ich sie für dich mustern. Interessant, Gideon gehorcht. Keine Einwände, kein Lamento. Und das Resultat? 9.700 Männer mussten gehen. Der Test war, wie sie das Wasser tranken dort an der Quelle. 300 Mann blieben übrig. Und wiederum kein Widerstand von Gideons Seite. Noch einmal, 300 Israeliten standen 135.000 Midianiter gegenüber. Das entspricht 1 zu 450. Und wenn wir jetzt das könnten, würde ich Ihnen das zeigen. 1 Zentimeter im Quadrat. zu 4,50 Meter im Quadrat. Das ist das Verhältnis. Aber hatte Gott nicht dort bei der Kälte zu ihm gesagt, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann? Ja, eins wird deutlich. Das übrig gebliebene Heer, diese 300 Mann, sind in sich völlig ohnmächtig, den Feind zu vertreiben. Aber Gott garantiert den Sieg. Nicht eine schlagkräftige Elitetruppe, die er ja auch gar nicht hatte. Aber die 300 Mann behielt er. Und da heißt es im Text so schön, die hielt er kräftig fest. Das war fast so, als wenn, ja, wenn die alle weggehen, dann ist das wie so ein Sog, dann will man am liebsten auch weggehen. Ob dieser Drang groß war? Nein, es ist Glaube im Härtetest. Und die Frage, vertraue ich Gott angesichts dieser Situation? 300 gegen 135.000 ausgebildete Kämpfer auf ihren Kamelen. Ja, man könnte sich ja jetzt fragen, warum tut Gott so etwas? Fordert er uns heute auch noch so heraus? Arno Backhaus hat noch mal so einen Spruch. Er sagt, Glauben, das ist Leben auf Gottes Risiko. Leben auf Gottes Risiko. Jetzt singen wir miteinander. Sie müssen entweder Ihren Mundschutz anziehen, dürfen auch aufstehen. Wir singen meine Hoffnung und meine Freude zweimal. Der Glaube im Härtetest. Das ist der Untertitel des neuesten Buches von Dr. Klaus-Dieter John. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch schon kennen. Der Titel lautet Auf dem Wasser laufen. Auf dem Wasser laufen, das hat mich so angesprochen und ich habe dieses Buch verschlungen. Gott zu vertrauen, das kann so sein, als wenn ich auf dem Wasser laufen müsste. Eigentlich unmöglich. Aber mit Gott wird Unmögliches möglich. Ihr werdet scheitern, sagten viele, als das Arztehepaar John in Südperu auf 2650 Meter Höhe ein modernes Krankenhaus für die Nachfahren der Inkas gründete. Es fehlte an allem, an Geld, an Kontakten, an Ausstattung und Mitarbeitern. Doch Gott machte das Unmögliche möglich. Dank einer Verkettung unerklärlicher Ereignisse wurde der Traum Wirklichkeit. Und im Oktober 2007 öffnete dieses Krankenhaus seine Pforten. Und bis März 2020, also bis März in diesem Jahr, haben sie über 380.000 Patienten behandelt. Sie nannten es Diospisujana, Hospital der Hoffnung. Es blieb nicht nur bei diesem Hospital, daneben entstand eine Zahn- und eine Augenklinik, ein Kinderhaus, 2014 eine Schule, in der die Kinder der Missionare und der Einheimischen unterrichtet wurden. Aber Dr. John war klar, um das Denken von Millionen von Menschen zu verändern, werden andere Zugangswege benötigt. Dazu sind heute die Medien nötig. In den Bergdörfern der Anden ist häusliche Gewalt meist mit Alkoholmissbrauch verbunden. Und zu diesen erschreckenden Missständen kommt dann noch die Ignoranz und der weit verbreitete Aberglaube hinzu. Aber kann ein 24-stündiges Radioprogramm eine solche Misere verändern? Selbstverständlich, davon ist er überzeugt. Und noch etwas anderes brennt unter seinen Nägeln. Er sagte, wir Mitarbeiter von Diospisujana sind überzeugte Christen. Und wir haben die beste Nachricht, die es gibt, das Evangelium von Jesus Christus. Und er hat es so ausgedrückt, die Liebe Gottes lässt uns leben und atmen. Unsere Altlasten aus der Vergangenheit sind vergeben. Unsere Gegenwart füllt sich durch die Freundschaft Gottes mit Sinn und Geborgenheit. Und die Zukunft vibriert durch unsere Hoffnung auf ein ewiges Leben. Lebe ich mit Gott, dann umfasst das alles in meinem Leben, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und die Zukunft. Und er sagte dann noch, diese Botschaft ist auch für Radiohörer die beste Mitteilung, die ich mir vorstellen kann. Ja, das war so ein Traum von ihm. Damit könnte man die Bevölkerung verändern. Im Herbst 2011 erhielt Diospisujana aus einer Erbschaft einen bedeutenden Betrag mit der Zweckbindung für den Bau einer Radiostation. Er hat sich ja zweimal hingucken müssen. Ganz klar, dieses Geld sollte dafür verwendet werden. 2 Jahre lang passierte gar nichts. Das Geld schlummerte auf dem Konto. Es gab so viele andere Herausforderungen. Das Kinderhaus für die Kinderclubs, der Bau einer Schule für 600 Jungen und Mädchen. Diese ganze Medienidee musste erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Doch vergessen war diese Idee nicht. Im Juni 2013 wurde er bei der Notarin vorstellig, um die Statuten des peruanischen Vereins entsprechend zu erweitern. Als er es seiner Notarin erklärte, da sagte sie, dann nehmen wir auch gleich einen Fernsehsender als Satzungsziel auf. Sie hatte ihn wohl nicht richtig verstanden. Nein, wir denken nur an eine Radiostation, das ist alles. Die Notarin verzog keine Miene. Im Brustton der Überzeugung wiederholte sie, also wir werden dann einen Radio- und einen Fernsehkanal in die Statuten aufnehmen. Verblüfft sah Dr. John ihr ins Gesicht. Vielleicht hatte sie recht. Alle Projekte waren am Ende viel größer geworden, als sie es vorher erträumt hatten. Er gab sich geschlagen. Na gut, wir berücksichtigen auch das Fernsehen. Wie ging die Geschichte weiter? Im Sommer 2014 fragte ihn sein Bauingenieur, Klaus, noch 3 Monate, dann ist die Schule fertig. Alles, was wir da machen wollten. Wann geht es mit dem Mediumzentrum endlich los? Dr. John gab eine ausweichende Antwort, vertröstete. Aber im Oktober 2014 war er endlich bereit, auf Papier einen Entwurf zu starten. Ja, könnte so funktionieren. Ich werde deinen Plan mal ausmessen, so meinte der Ingenieur trocken. Auch andere Profis aus Übersee, die man anfragte, schrieben, sieht gut aus. Packt's an. Das war im Oktober 2014. Ende März 2015 befand sich Dr. John auf einer Vortragsreise in Europa und es traf eine überraschende E-Mail ein aus Sydney. Ein gewisser Chris Welch äußerte Interesse, sich in das geplante Mediumzentrum einzubringen. Er schrieb, ich arbeite bei TX Australia als Ingenieur und bin verantwortlich für Radio- und Fernsehübertragung in allen 5 Hauptstädten Australiens. Meine Auftraggeber sind 3 kommerzielle TV-Kanäle, 7, 9 und 10. Meine Erfahrungen auf diesem Gebiet erstrecken sich über 25 Jahre. Und des Weiteren habe ich praktische Erfahrungen mit großen Satellitennetzwerken in weiten Teilen der Region Asien und im Pazifik. Nachdenklich saß Dr. John auf dem Schreibtischstuhl. War dieser Spezialist nicht eine Nummer zu groß für Sie? Auf dem hinteren Gelände hinter der Klinik, da grasten noch friedlich ihre 4 Alpakas. Von einem Medienzentrum war weit und breit nichts zu sehen. Er hatte nicht den Mut, dem Australier gleich zu antworten. Und die Frage, wer war dieser Chris Welch? Kurze Stichpunkte, Chris und Sandy heirateten im Januar 96 an der Ostküste Australiens. Chris hatte ein super Gehalt und bald stellte sich Kindersegen ein. 2001 zogen sie in einen vornehmen Vorort Sydneys, kauften ein Anwesen mit Pool und Garten. Die Bank gewährte ihnen großzügigen Kredit. Die Welchs hatten ihren Platz in der Gesellschaft gefunden. Aber da war etwas, das ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Und dann geschah es. 2009 verkauften sie ihren herrlichen Bungalow und zogen in das kleine Haus nebenan. Viele fragten sich, ist bei denen noch alles in Ordnung? Warum taten sie es? Und wer ahnte schon, dass Chris und Sandy bei diesem Umzug es aus tiefster Überzeugung taten? Als gläubige Christen wollten sie jederzeit bereit sein, wenn Gott einen Auftrag für sie hatte. Da konnten sie keinen Kredit abzahlen, hohe Schulden haben, die wie ein Klotz an ihrem Bein hingen. Ihre innere Freiheit bestand also nicht aus mehr, sondern aus weniger. Solche Leute sind selten. Die Familie bewarb sich bei den verschiedensten Missionsgesellschaften, aber egal wo sie anklopften, es gab für sie immer nur Absagen. Der Grund lag auf der Hand. Inzwischen hatten sie 7 Kinder. Welche Mission würde eine Familie mit 7 Kindern aufnehmen? Wie sollte man denn das Geld für so eine Familie aufbringen? Anfang 2015 bekam Sandy das Jugendbuch über die Arbeit in Peru geschenkt, aber sie las es erst Ende März. Und dann verschlang sie es mit wachsendem Interesse. Und als ihr Mann nach Hause kam, da rief sie: Chris, das musst du dir mal anschauen. In Peru wird demnächst ein christlicher Familiensender entstehen. Die suchen Leute wie dich. Kaum hatte Chris das Buch diagonal gelesen, schickte er schon die erwähnte E-Mail. Das war im März 2015. Die Dinge gerieten in Bewegung. Dr. John wollte sich ja zu gegebener Zeit nochmals melden, aber es hatte ja keine Eile, denn das Mediumzentrum existierte noch gar nicht. Und am 31. März 2015 trafen die Weichs eine Entscheidung, die rational niemand erklären kann. Im Jahr zuvor hatte die australische Regierung alle Sendemasten, Satellitenverbindungen und so weiter überprüfen lassen, um eine verbesserte Qualität der Radio- und Fernsehübermittlung auf dem ganzen Kontinent zu erreichen. Sie hatte 29 Sets von Messgeräten mit einem Wert von 250.000 australischen Dollars erworben. Nun war das Projekt zu einem guten Ende gekommen und der Staat wollte das durch Online-Versteigerung wieder veräußern. Zwei Runden waren vorgesehen. Chris und Sandy wurden unruhig. Falls sie jemals bei Dios Pisoiana mitarbeiten sollten, wäre diese Ausstattung ungemein hilfreich. Wie sollten sie sich entscheiden? Sie dachten, wir gehen volles Risiko voraus im zweiten Durchgang mit. Und zwar mit unserem eigenen Geld. Und schließlich tippten sie ihr letztes Angebot auf die entsprechende Webseite des Ministeriums. Das lag bei 25.865 australischen Dollars. Einige Sekunden später waren sie stolze Besitzer von 13 Kästen voller Hightech. Schwachheit? Dummheit? Aber wenn Christen im Vertrauen auf Gott alles in eine Waagschale werfen, geraten sie in das Epizentrum des Heiligen Geistes. Gott kennt unsere Motive. Und wenn wir wirklich offen für den Willen Gottes sind, lenkt er mitunter unsere Gedanken und Pläne auf höchst unkonventionelle Art. Am Dienstag, den 7. April, konnte er die ersteigerten Geräte in Sydney abholen. Sie trugen alles ins Wohnzimmer. Was sich da stapelte, war ganz außerordentlich, aber es hatte ihr Bankkonto um über 25.000 australische Dollars ärmer gemacht. Jetzt war der Augenblick gekommen, um in Ruhe über die eigene Unvernunft zu meditieren. Chris ging in die Küche, holte für sich und Sandy zwei Tassen Tee und er wollte gerade auf dem Sofa Platz nehmen, als das Telefon klingelte. Es war genau 10 Uhr. Chris griff zum Handy, meldete sich. In der Leitung hörte er eine fremde Stimme mit seltsamem Akzent. Und jetzt ahnen Sie es sicher schon. Dr. John war von seiner Europareise nach Peru zurückgekehrt, versuchte schnell alles abzuarbeiten. Und es war Montagabend, der 6. April. Er wollte eigentlich schon nach Hause. Da schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Vielleicht sollte er jenem Satellitentechniker in Sydney einfach mal anrufen. Seine E-Mail lag jetzt schon 10 Tage zurück. Und dann gab er schnell bei Google die Worte Sydney und Time ein und dann erfuhr er, ah ja, im Osten Australiens ist es gerade 10 Uhr Dienstagmorgen. Eigentlich eine gute Zeit für ein Gespräch. Hier ist Chris Welch am Apparat. Mit wem habe ich das Vergnügen? Es dauerte keine 30 Sekunden und sie waren auf der gleichen Wellenlänge. Und Dr. John merkte sofort, dass jener Techniker ihre Radiopläne auf ein Niveau anheben könnte, das alle Träume radikal sprengte. Nicht nur 30.000 würde man erreichen aus der nächsten Umgebung, sondern Hunderttausende, möglicherweise sogar Millionen von Peruanern. Chris legte sein Telefon auf den Tisch, schaute zu Sandy hinüber und beide verstanden, ohne viel zu reden, was soeben vorgefallen war. Gott hatte ihre selbstlose Entscheidung bestätigt. Wie es schien, würden sie in naher Zukunft ihren Wohnsitz nach Südamerika verlegen. Es waren noch viele Wunder nötig, bis das Mediumzentrum gebaut wurde und Chris Welch zu ihrem Team dazugehörte und bis sie dann endlich auf Sendung gehen konnten. Im Juli 2016 war es soweit. Und Ende August feierten sie nicht nur den 9. Jahrestag des Spitals, sondern auch die Einweihung ihres Radio- und Fernsehkanals. Chris Welch verbindet gerade eine Sendeanlage mit einem Satelliten. Um auch die gute Botschaft in den letzten Winkel des Landes ausstrahlen zu können. Glaube im Härtetest. Bei Gideon oder bei uns heute. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Ob sie es neu wagen, auf dem Wasser zu laufen? Sie können diese Wundergeschichten hier in Peru selber nachlesen oder auch, wie es mit Gideon weiterging in Richter 7. Wunder, die Gott tut, damals wie heute. Ich möchte Sie herausfordern, dass Ihr Glaube real wird. Dass sie neu ihrem Gott etwas zutrauen, sich ihm neu zur Verfügung stellen. Philipp Spitta wusste auch darum. Er dichtete, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentanz soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Wir singen 3 Strophen dieses Liedes. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, danke für diese Gewissheit, dass wir in deiner Hand sein dürfen. Und wenn die ganze Welt zerfallen würde, der, der sich an dich hält und wen du hältst, der wird wohlbehalten bleiben. Wir wollen damit rechnen in diesen unsicheren Zeiten, in diesen Situationen, wo uns manches Angst macht. Wir wollen damit rechnen, dass du der Sieger bist, dass du über allem stehst. Und wir möchten so gerne, dass du da, wo wir sind, uns gebrauchst als deine Boten, als deine Zeugen, dass wir bereit sind, dir zur Verfügung zu stehen, da, wo du uns haben willst. Herr, schenke du das. Gib uns diese Bereitschaft. Fordere uns heraus zu einem Leben, das dir vertraut und wo wir lernen, auf dem Wasser zu laufen, weil du uns hältst. Herr, und so geh mit in diesen Tag und mit in diese Woche und lass uns dich erleben. Und der Herr segne dich und behüte dich. Möge sein Angesicht über dir leuchten und er dir gnädig sein. Der Herr blicke dich freundlich an und gebe dir Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche. Nächsten Sonntag hält Schwester Brigitte Schweder wieder die Bibelstunde. Sie sind herzlich eingeladen.